Servus Männer, jetzt habe ich lange überlegt, wie ich die Einleitung zu dem Video hier machen soll. Es geht um meinen Kommentar zu einem Video vom Thomas Gast. In seinem Video beschreibt er, dass er nicht happy ist mit der taktischen Vorgehensweise der Israelis gegen die Hamas in Gaza. Insbesondere nicht mit den Flächenbombardements, die da vorhergingen. Und er geht dann auch darauf ein, was Kriegerkodex ist und Kriegerehre. Und er hat mit vielen Sachen auch nicht komplett Unrecht. Aber er stellt das wieder in typischer Thomas-Gast-Manier, die er manchmal an den Tag legt leider, so dar, als ob es da nur eine Meinung gäbe, die richtig wäre. Und das ist seine. Sprich, alle, die das nicht so sehen wie er, haben entweder keine Ahnung und müssen erst nochmal auf die Schule gehen. Oder dürfen sich nicht Soldaten nennen. Ja, weil sie keine Ehre haben. Wieso ich das Ganze anders sehe und wo ich glaube, dass er falsch liegt, das erkläre ich euch in dem Video. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder was zu beitragen wollt, gerne unten in den Kommentaren. Aber eine Bitte, schaut euch erst das ganze Video an. Ja, ich hasse nichts mehr als Leute, die bei einem 30-Minuten-Video nach 3 Minuten den ersten Kommentar raushauen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.
Als die Kämpfe zu Ende waren, wurden wir aus einer Baracke beschossen, unter Beschuss genommen. Es war ein intensives Dauerfeuer, vermutlich MG. Wir haben das Feuer nicht erwidert. Wir haben nur die Mündungsblitze gesehen, wussten aber nicht, wer hinter diesen Mündungsblitzen steckte, wer das Feuer auf uns eröffnet hatte. Wir hatten Zweifel. Es war ein Fragezeichen im Raum und wir wollten keinen Collateral Damage. Wir haben Deckung gesucht und haben unsere CCP vorgeschickt. Das ist unsere Antiterror-Einheit. La Creme der Elite-Soldaten des Dösemrep. 3 Mann nur. Waffe im Anschlag, Nachtsichtgerät. Sie haben sich vorgepirscht zur Baracke, an die Stelle, von der aus die Schüsse gefallen sind, haben niemanden gefunden und sind dann mit der Waffe rein in die Baracke. Und in der Baracke waren 50 Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Männer, wehrlose Menschen. Wir haben mit diesem Vorgehen einen Collateral Damage ausgeschlossen. Total ausgeschlossen. Und das ist, was ich meine, Militär sein. Also nicht einfach brutal das Feuer eröffnen, weil jemand auf dich schießt, sondern Deckung suchen, kühlen Kopf bewahren, überlegen, schauen, wer hat geschossen, wen müssten wir dafür bestrafen, wen ausschließlich. Und das haben wir gemacht. Der Kampf im Krieg findet statt oder sollte stattfinden von Mann zu Mann, von Kämpfer zu Kämpfer, von Kombattanten zu Kombattanten. Ausschließlich Ehrenkodex. Ehrenkodex eines Kriegers, eines Soldaten.
So, gehen wir mal auf das ein, was er gesagt hat. Weil im Grunde genommen sagt er ja Dinge, die durchaus vernünftig sind. Aber er hat einen komplett anderen Kontext. Und jetzt überträgt er das, was er da im Kongo gemacht hat, auf den Gaza-Israel-Geschichte. Ja? So, jetzt erst mal ein paar Sachen dazu. Das mit dem, eigentlich sollten nur Soldaten gegeneinander kämpfen, na, das steht so in der Haager Landkriegsordnung, in der Genfer Konvention, hier ein bisschen was, da ein bisschen was und so weiter. Ja? Da steht auch drin, dass alle Kombattanten Uniformen anhaben müssen, ja, zum Beispiel, und dass Zivilisten. So, und selbst da steht jetzt schon drin, dass Verluste unter den Zivilisten vermieden werden sollten. Ja, das heißt, du darfst rein zivile Gebiete nicht angreifen. Ein Gebiet hört aber auf, zivil zu sein, wenn sich dort drin militärische Einheiten aufhalten. Ja, deswegen sind Kasernen auch nicht mitten in der Stadt eigentlich. Ja, und wegen Lärm und sonstigem Scheiß. Aber deswegen hast du keine größeren Truppenansammlungen in Wohngebieten. Deswegen schießt du auch keine Raketen aus Wohngebieten ab. Ja? Außer du versuchst eben damit zu verhindern, dass der andere, der sich an die Regeln hält, sagt, oh, die sind in dem Wohngebiet. Ja, da schießen wir jetzt mal nicht zurück, da hätten wir zu viel zivile Verluste. Und weil wir ja die Guten sind, machen wir das nicht. So. Also im Prinzip, diese Ehrenkodex-Geschichte ist natürlich richtig. Ja, das ist aber ein Idealzustand, wie es sein sollte. Und das Problem ist eben nun mal, dass die Welt leider nicht so ist. Ja, weil irgendeiner hält sich immer mal nicht daran. Warum nicht? Weil er schwächer ist als der andere. Und wenn er dann fair Mann gegen Mann kämpfen würde, wird er verlieren. Also, wenn das oberste Ziel ist zu gewinnen, dann nimmst du eben Verluste in der eigenen Bevölkerung in Kauf, weil du dich zwischen denen versteckst. Ja? Deswegen gibt's eigentlich auch im Krieg eine Todesstrafe für Leute, die entweder gegnerische Uniformen anhaben oder als Zivilisten sich irgendwo einschleichen, ne, also Spione praktisch, und dann dort Soldaten töten. Weil das im Prinzip Mörder sind, weil für die nicht die Regeln des Krieges gilt. Ja, weil sie keine Kombattanten sind, also keine Leute, die nach den Regeln Krieg führen. Also gilt diese Ausnahmeregel, dass du im Krieg Leute töten darfst, ja, was sonst Mord wäre, eben für diese Leute nicht. So. Jetzt hat er weiterhin das Problem, oder was heißt ich, es war für ihn kein Problem, ne? Weil sie sind zwar beschossen worden und dann haben sie sich Deckung gesucht. Und dann hatten sie da so lange Zeit, bis ihre Spezialeinheit gekommen ist, das Ding aufgeräumt hat, die anderen haben sich schon verzogen gehabt, ne? Und sie hatten keine Verluste. Sonst hätte er es wahrscheinlich erzählt. So, wenn ich natürlich keine Verluste habe, wenn ein Gegner mich beschießt, dann kann ich mir da auch Zeit lassen. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn dort keine Deckung gewesen wäre und da schon die ersten 2, 3 von seinen Kameraden gefallen wären und dann hätte er gesagt, nein, ich schieße jetzt da nicht zurück, weil es könnten ja Zivilisten im Gebäude sein. So, und dann fällt der nächste Kamerad und der nächste Kamerad. Was glaubt ihr, wie lange der noch Freunde hat? Ja? Oder Kameraden? Und irgendwann erwischt es ihn vielleicht selber. Aber nehmen wir an, es wird ihn nicht erwischen. Ja? Dann würde er nicht zurückschießen, bis alle Kameraden hier niedergemacht wurden, weil es könnten ja Zivilisten da drüben im Gebäude sein. Das weiß er ja nicht und er ist ein Ehrenmann und deswegen fällt er jetzt hier lieber, als irgendeinen Zivilisten zu gefährden. Ne? Und seine ganzen Kameraden opfert er mit, weil Hauptsache ehrenvoll gestorben. So. Was der Gegner macht, dass der sich zwischen Zivilisten dort versteckt und die als menschliches Schutzschild nimmt, das sollte man vielleicht vorher mal irgendwie durchdenken, weil die Lösung, nichts zu machen oder darauf zu warten, dass irgendwelche spezialisierten Einheiten das Problem für ihn lösen. Ja, vielleicht hätten die dann auch irgendwelche Zivilisten aus Versehen erschossen oder erschießen müssen. Ja. Das wäre dann aber nicht sein Problem gewesen vielleicht. Ne? Hätte er sich die Hände schön in Unschuld waschen können. Aber ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat. Ja? Sondern das, was er erzählt, das ist ja schon richtig. Und das, was die gemacht haben, ist auch richtig. Aber in der Situation konnten sie es sich ja leisten. Jetzt sag doch mal zu den Israelis, pass auf, geht mal nur rein, immer wenn ihr gesicherte Ziele habt und wenn ihr irgendwas macht, wenn ihr das machen könnt, dass ihr auf keinen Fall irgendeinen der Zivilisten dort gefährdet, dann dürft ihr das machen. Und so lange lässt du mal schön deine Bevölkerung mit Raketen beschießen, ja, weil du bist ja ehrenhaft und du kämpfst ehrenhaft, auch wenn die anderen das nicht machen, ne, weil sonst bist du kein guter Mensch. Ja, und ob dann deine Familie da hinten drauf geht, da möchte ich mal sehen, ob der Thomas auch seine Familie dahinstellen würde und dann sagen würde, nö, wir schießen jetzt mal nicht zurück, weil wir könnten ja Zivilisten von den anderen treffen. Ja? Weil da muss ich sagen, das sehe ich anders. Ja? Wisst ihr, habe ich ja in meinem anderen Ding auch schon so ein bisschen drauf hingewiesen. Sprich, ja, wenn die Leute, ja, da sind 50 Zivilisten drin, klar, wenn es nur Frauen und Kinder sind und die sich nicht wehren können, dann ist es halt dumm gelaufen, ne? Aber für die Frauen und Kinder gab es ja auch irgendwelche Männer, die verantwortlich waren, um die zu beschützen. Haben sie ja offensichtlich nicht hingekriegt. Ja, warum? Müssen wir jetzt auch wieder drüber spekulieren. Entweder sind die eh schon im Krieg gefallen gewesen oder die sind halt von den komischen Rebellen, die sich da die Frauen und Kinder geschnappt haben, davor umgebracht worden. Ja, aber dann waren sie halt nicht verteidigungsfähig, weil dann kommen halt irgendwelche Leute, bringen dich um und dann nehmen sie deine Familie als menschliche Schutzschilde, weil du nicht in der Lage warst und dich nicht vorbereitet hast. Na, und in Afrika würde ich mal sagen, da hast du den Bürgerkrieg ja mal irgendwann kommen sehen. Na, da könnte man schon erwarten, dass sich die Männer da ein bisschen drauf vorbereiten, ne? Weil den Friedfertigen soll irgendwie was, das Paradies gehören oder so, ne? Klar, das kann man jetzt auch irgendwie anders auslegen, so nach dem Motto, die gehen als erstes drauf, deswegen sind die als erstes oben. Weiß ich nicht, ja?
Afghanistan, 2008. Meine Einheit war dreimal dort. Ich war nicht dabei, aber ich hatte Freunde, die mich ständig informierten. Ich bekam die Messages rein, ich wurde informiert auf täglicher Basis über diese Einsätze. Wenn meine Einheit von den Bergen runterkam, auf ein Dorf zu, und sie wurden von diesem Dorf aus unter Beschuss genommen, dann hat meine Einheit nicht Unterstützungsfeuer angefordert, Artillerie, Mörser, A-10 Warzenschweine und Kampfflugzeuge, nein. Sie haben diese Dörfer nicht bombardieren lassen, weil dort Zivilisten waren. Sie haben sich zurückgezogen in die Berge und haben den Feind herausgelockt. Und dort hat man dann von Mann zu Mann auf Augenhöhe, von Kämpfer zu Kämpfer, von Soldat zu Soldat gekämpft. Krieg ist eine Sache von Soldat zu Soldat. Alles andere ist ausgeschlossen. Und wer das anders handhabt, hat das Recht verloren, sich Soldat nennen zu dürfen. Wenn du in Einsatz ziehst, musst du sicherstellen, dass es keinen Collateral Damage gibt. Soldatenehre.
Wie gesagt, generell, ne, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist diese Einstellung ja, jetzt wollte ich sagen richtig. Aber so wie er sagt, ist sie halt nicht richtig, meiner Meinung nach. Ja? So, jetzt war ich nicht 15 Jahre in der Fremdenlegion, ne? Aber ich habe halt trotzdem eine Meinung. Die Aussage, du kannst dich nur Soldat nennen, wenn du sicherstellst, dass im Einsatz kein Zivilist zu Schaden kommt, ja, dann brauchst du nicht in den Einsatz gehen. Ist so. Ja, weil gehst du nirgends raus. Ja. Und die Tatsache, dass die Franzosen dort nicht die Dörfer in Schutt und Asche gelegt haben, da denke ich, das hat was damit zu tun, nicht nur mit den Rules of Engagement, sondern mit dem Auftrag. Weil der Auftrag war ja nicht, dort die Taliban auf, egal, koste es, was es wolle, zu vernichten, ja? Sondern es war ja zum Großteil der Auftrag, dass du die dortige Bevölkerung auf deine Seite ziehst, ja? Damit die Taliban dort keinen Unterschlupf mehr bekommen und keine Unterstützung mehr bekommen, weil die nämlich darauf angewiesen sind. Ja? Das ist immer so bei Insurgencies, also bei, sag ich mal, Aufständen, ne? So Guerillakram, da musst du die Unterstützung der Bevölkerung haben. So, und dass die Taliban jetzt da nicht ehrenhaft kämpfen, ja, so, er hat es ja gerade selber gesagt, ne, was sie alles anfordern können. Hier, A-10, Artillerie, was weiß ich was alles, ja. Und sobald die Taliban aus dem Dorf rauskommen und im offenen Feld sind oder auf dem Berg oben, dann fordern die das auch alles an. Dann ist nämlich drauf geschissen auf die Fairness auf einmal. Ja? So, jetzt haben die ihre Geiseln aufgegeben, jetzt machen wir sie weg, bumm, haha, wir sind die großen Helden. Da frage ich mich auch, welche Taliban waren denn so blöd und sind dann aus dem Dorf raus, wo sie wissen, sie werden nicht beschossen und sind dann irgendwie den Berg hoch. Die Franzosen suchen. Ja? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er Scheiße erzählt. Ne? Aber generell sind die Taliban jetzt nicht dafür bekannt gewesen, dass sie, westliche Truppenansammlungen verfolgen. Schon gar nicht bei schönem Wetter, wenn sie wissen, ja, da ist hier Luftunterstützung zu haben. Weil die sind ja nicht bescheuert. Die sind ja eher dafür bekannt, dass sie Hinterhalte legen und Sprengfallen irgendwo verstecken. Ja, also von daher glaube ich jetzt nicht, dass die so oft mit dem Rauslocken erfolgreich waren. Ja, irgendjemand hat geschrieben, womit haben sie das gemacht? Mit Gummibärchen? Ja, Plüschbären? Kuscheltieren? Damit die Taliban sich aus dem Dorf getraut haben und dann weggebombt werden konnten. Also, das ist ein bisschen so, das ist das, was ich, warum ich gesagt habe, ich muss auf dieses Video eigentlich einen Kommentar mal absetzen. Ne? Weil so, er stellt sich da jetzt so hin, als ob er die Autorität wäre, der allen anderen Soldaten sagen kann, pass auf, ihr seid keine Ehrenmänner, ihr seid, dürft euch nicht Soldaten nennen, wenn ihr je einen Auftrag gemacht habt, bei dem Zivilisten gefährdet waren. Weil der Herr Gast hat das nie gemacht. Ja, in seinen ganzen 15 Jahren und seinen vielen Einsätzen ist das nie vorgekommen, dass sie auch nur einen Zivilisten irgendwo gefährdet hätten. Weil es waren alles ehrenhafte Soldaten dort in der Fremdenlegion. Also, ja, versteht es nicht falsch. Ich war nicht dabei. Ja. Vielleicht war das bei ihm so. Ich halte es aber für Bullshit. So. Gerade in sowas wie Afghanistan, ja, da dürftest du nämlich, wenn du mal in irgend so, also jede Einheit, die irgendein in Hinterhalt geraten ist und sich dann in irgendeinen Strongpoint geholt hat, indem sie einfach irgendein Gehöft übernommen hat, ja, die haben vorher auch nicht geguckt, ob da Frauen und Kinder drin sind. Die sind halt mal rein. Ja. So, und was passiert dann? Dann schießt der Taliban natürlich da auch drauf. Ja. Selbst wenn die auf die Zivilisten drin aufpassen, gefährden sie dann die Zivilisten allein durch ihre Anwesenheit. Also im Prinzip gefährden die auch Zivilisten dadurch, dass sie mit ihnen reden. Ja, auf Patrouille. Weil wenn die Taliban sehen, hey, die sind aber freundlich zu den Franzosen, da werden wir doch mal was machen, damit die lernen, dass sie das zu lassen haben. Ja? Da wird halt da mal irgend so ein Dorfvorsteher geköpft. Ja? So. Und wer hat den dann auf dem Gewissen? Wer hat den gefährdet? Wer ist für den Tod verantwortlich? Natürlich, ich würde sagen, am Ende war es immer noch der Taliban, der die Hacke geschwungen hat. Ja? Aber bei manchen anderen Leuten sind ja immer die verantwortlich, ne? Die da irgendwo im Vorfeld nicht richtig gegendert haben. Und die armen Jungs gefährdet haben. Kann man natürlich so oder so sehen. Ja, Heckenfee, das ist genau mein Punkt, ne? Es sind hehre Ideale, die er zitiert. Und er meint das sicher auch ernst. Da bin ich mir auch, bin ich relativ überzeugt davon. Aber, ja. Krieg ist halt Krieg, sagst du, ja. Und keiner ist scharf drauf, Zivilisten zu schreddern. Das sehe ich auch so. Ja? Manche vielleicht schon, aber die sind da tatsächlich dann fehl am Platz. Da würde ich sagen, solche Leute solltest du nicht Soldaten nennen. Ja? Zumindest heutzutage nicht. Aber das Ding ist halt, er hat ja die militärische Erfahrung und er hat die Einsatzerfahrung und er muss doch wissen, dass er das so nicht sagen kann, dass das so einfach falsch ist, dass auch er, wenn er sich jetzt mit diesem Maß misst, sich genau da einordnen kann, wo er nicht sein will, wo er jetzt alle anderen hinschiebt, ja. So. Und die Israelis, ja, die bomben natürlich in Gaza, in Zivilgebiete. Aber die bomben da jetzt nicht flächendeckend, ne? Ich sag's immer so schön, ne? Wie die Engländer Dresden halt mal schön mit Bombern drüber oder wie die Amerikaner hier den Ho Chi Minh-Pfad und so, B-52-Bomber und dann da einfach mal schön Bombenteppich runter, weil du weißt ja nicht genau, wo was ist, aber einfach mal grob alles wegmachen, dann wirst du schon das Richtige mittreffen, ne? So läuft das ja nicht im Gazastreifen. Also nicht, dass ich's jetzt mitgekriegt hätte, ne? Sondern die haben halt auch Ziele, die erkannt waren. Und wenn die halt irgendwo im Keller von einem Hochhaus sind und da unten ein Waffenlager drin ist, ja, also, was willst du machen jetzt? Ich meine, der Thomas kommt jetzt gleich und hat eine geniale Idee, wie er das lösen würde. Ne? Hören wir uns das jetzt mal an.
Banken des Thomas Gast als Soldat, als Ex-Profi-Soldat, flächendeckende Bombardements, egal in welchem Konflikt, können nicht den Terroristen aus seinem Loch herauslocken. Never. Den kriegst du nicht. Diese Menschen sind vorbereitet. Wenn du diese Krieger, den Gegner, diese Bad Boys oder diese Terroristen aus dieser Stadt herausholen möchtest, dann brauchst du Informationen. Ganz gezielt genaue Informationen. Wo haben sie sich versteckt? Heutzutage ist alles möglich. Und dann gehst du nachts rein mit kleinen Kommandos. Kleine Kommandos mit Nachtsichtgeräten, mit dem Equipment Adapté, und du holst dir diese Burschen raus. No collateral damage. Special Forces infiltrieren, aufstöbern, herausholen, exfiltrieren. So macht man das und nicht anders. Und wer sagt, dass es möglich ist, Terroristen aus einer Stadt?
Also da sage ich jetzt nur dazu, ne? Wer Black Hawk Down gesehen hat, der weiß, wie super sowas funktioniert. Ja? Das kann halt ganz schnell in die Hose gehen und dann siehst du, was da auf einmal bei einer eigentlich, ne, das war, Delta war da, Ranger waren da, hier, die Hubschrauber waren auch 160 SAW, also auch eine Spezialeinheit, die Hubschrauber geflogen sind, also die Piloten. Und die hatten ja auch Infos, ne? Wo, in welchem Gebäude ist der Typ, die Typen, die sie hochnehmen wollen. Sie sind rein, sie haben sie abgelassen, ja, ersten Verletzten gehabt, die Typen einkassiert und bumm, auf einmal war Halligalli, ja. So, und das war Somalia. Und nicht Gaza, wo die Bebauungsdichte wahrscheinlich noch enger ist, wo die noch bessere Waffen haben, die auch nicht untereinander verfeindete, sag ich mal, Warlords innerhalb eines Gebiets sind, sondern da ist die Hamas und die Hamas hat die Kontrolle und dann da gibt's halt nur, da wird an einem Strang gezogen, sag ich mal. Ja? Und dann hat man ja gesehen, was die Amerikaner machen mussten, um ihre Leute zu retten. Ja? Schön mit Little Birds drüber, das hatten ja Glück, dass die keine AC-130 hatten, also keine Flugplattform, die mit im Prinzip mit einer schwerer Kanone, ja, also die hat ja tatsächlich, was hat die für eine 105 mm hat die drin, also wie eine Howitzer, eine kleine, ne, also eine kleine Artilleriegeschütz hat er drin. Und die haben dann da unten halt immer, wenn die irgendwie der Mob gekommen ist, ne, da haben die auch nicht geguckt, ob da jetzt ein Zivilist mit dabei war oder 12. Ja. Da haben die halt mal Feuer frei. Unsere Kräfte sind hier, alles andere ist Gegner. So, und dann Truppenkonzentration, ne? Feind im Freien, Fire for Effect. Ne? So, und dann hat er gesagt, die hätten da also ein paar tausend Leute weggemacht in den 2 Tagen. Und zum größten Teil über die Luftunterstützung. Ja. Das war aber am Anfang nicht so gedacht. Das war, weil sie mit ihren Teams in kleinen Spezialeinheiten rein sind und die Leute rausholen wollten, ohne groß Huahua zu machen. Ja? Ich weiß nicht, ob beim Thomas dann immer alles glatt geht. Ja? Was denkt er denn, was Israel macht, wenn die da reingehen? Und dann erwischen die so eine Spezialeinheit und die funkt um Hilfe. Ja? Und dann kommt draußen der Mob und so weiter. Ja. Dann ist doch genauso das Schlachten. So ist der Krieg halt nun mal. Und das müsste er doch wissen. Deswegen verstehe ich nicht, warum er jetzt einen auf hypermoralisch hier macht. Ja? Vor allem, es macht überhaupt keinen Sinn. Sierra Kilo Keck ist Delta Force. Combat Application Group, genau, hier, danke. Wenn noch jemand den neuen Namen von Keck weiß, kann ich nochmal schreiben. Und also ich bin mir relativ sicher, dass die da unten sind. Ne? Also wenn da unten amerikanische Spezialeinheiten sind, dann werden die da unten sein. Weil warum sollen die irgendwo daheim rumsitzen und Däumchen drehen, ne? Und irgendeine zweitklassige SF-Gruppe daran lassen? Also SEALs sind wahrscheinlich auch unten, ne? Klar. Hat's ja Wasser davor. Und es hat vor allem auch, die Hamas hat ja auch die ganze Zeit irgendwie Raids mit Booten gemacht und so. Und dass die da irgendwas machen, das kann ich mir schon gut vorstellen, ne? Army Compartmented Element. Das ist es, genau. ACE. Naja, jetzt gucken wir mal weiter hier.
Via flächendeckende Bombardements rauszuholen, zu delogieren, das sollte nochmal zurück auf die Schulbank der Militärakademie. Und Taktik nochmal üben, wie es geht, wie das aussieht. Denn so ganz bestimmt nicht. Das heißt, ich wiederhole, kleine Special Forces Gruppen, sauber trainiert, sauber ausgebildet, über die Jahre hinweg. Hunderte von diesen kleinen Teams rein, aufstöbern, festnehmen, raus damit. Oder
das ist auch so witzig, ne? Also mir kommt es fast so vor, als ob der Thomas denkt, also er sagt nachher, das muss man auch dazu sagen, das sagt er nachher. Das ist ja das Verwirrende. Er sagt nachher, er redet nicht über den jetzigen Konflikt. Er redet allgemein. Ja? Und allgemein gesprochen macht das natürlich Sinn. Ja? Aber man weiß auch genau, er redet eben nicht allgemein, weil er die ganze Zeit ja, er hat ja mit der ganzen Gaza-Geschichte angefangen. Ja? Da kann er danach nicht sagen, ja, aber das hat jetzt alles nichts damit zu tun, ich rede allgemein. Ne? Weil natürlich, er redet ja von der israelischen Bodenoffensive und dass die Israelis davor hier flächendeckende Bombardements gemacht haben, was ich eigentlich, also ich bin nicht unten, ne? Ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren, aber von allem, was ich gehört habe, bombardieren die sehr zielgerichtet. Ne? Ja klar, natürlich sind da Wohnhäuser dabei, also fast ausschließlich, weil die ja ausschließlich in Wohnhäusern sitzen. Ne? Kannst es ja nicht verhindern. Genau. Aber genau diese Spezialeinheitsgeschichte und die nachrichtendienstliche Erfassung und so, das macht Israel doch schon seit Jahrzehnten. Ja? Und die werden sich auch jeden geschnappt haben, den sie irgendwie kriegen können. Deswegen weiß ich nicht, warum er jetzt damit so Captain Obvious Vorschlägen kommt, so nach dem Motto, ja, die Israelis machen alles falsch, die sollten das so und so machen. Und dann sagt er nachher, ja, aber ich meine das ja nicht, ich meine das ja allgemein. Ne? Also, er ist ein bisschen verwirrend hier.
Vor Ort eben gleich die Sache erledigen. Aber auf jeden Fall muss ein Collateral Damage immer und zu jeder Zeit vermieden werden. Das ist Taktik, das ist die anzuwendende Taktik in so einem Fall. Weiterhin, wenn du flächendeckend bombardierst, was passiert? Nehmen wir an, du hast eine große Stadt. Du machst die Stadt kaputt, du legst sie in Trümmern. In diesen Trümmerhaufen Terroristen rauszuholen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Durch diese Bombardements schaffst du einen riesigen Trümmerhaufen. Du legst Schutt und Asche. Und in diese Trümmerhaufen hinein werden automatisch 1 Million Möglichkeiten kreiert für den Feind, für die Terroristen, sich zu verstecken und aus dem Hinterhalt zuzuschlagen. Wer der Ansicht ist, flächendeckende Bombardements seien die richtige Taktik, Terroristen auszuschalten, mit anschließender Bodenoffensive, der hat von militärischer Strategie oder von militärischer Taktik, tut mir leid, keine Ahnung. Es ist die falsche.
Ja, also das hört sich für mich jetzt auch wieder so an, ne? Als ob er sagt, dass, also es ist ja die Frage, inwiefern das israelische Militär, also erstmal ist die Frage, nur weil die Israelis jetzt groß im Fernsehen ansagen, wir gehen mit einer Bodenoffensive rein, ja, heißt das ja nicht, dass sie das tatsächlich machen müssen. Ja. Wenn jeder nämlich eine groß angelegte Bodenoffensive erwartet, bereitet sich der Feind auch entsprechend vor. Jetzt wüsste ich persönlich nicht, was jetzt der Alternativplan ist. Ja. Aber ich sag ja nur mal, ja, wer weiß denn, was der Plan ist? Also ich glaube nicht, dass man dem Thomas mitgeteilt hat, pass auf, wir machen das jetzt so und so, Thomas. Was hältst du denn davon? Ja? Wenn die sich was geplant haben, dann gehe ich davon aus, dass da schon ein paar Generäle sitzen, die Ahnung haben von Taktik und sich was dabei gedacht haben. Ja? Dass man das nicht am Anfang an die große Glocke hängt, damit irgendwelche YouTuber wie ich zum Beispiel, ja, oder der Thomas, dann ihren Klugscheißerei dazu ablassen können, von wegen, wo die Probleme mit dem Plan liegen. Und dass der Gegner halt auch nicht, ne, was hat, worauf er sich einstellen kann, erzählt man das halt vielleicht nicht unbedingt. So, ich bin immer noch irgendwie hänge ich so an der Idee, dass man was gegen die Tunnels machen muss. Ne? Weil er sagt dann nachher auch was dazu zu den Tunnels. Ne? Die können ja links und rechts rauskommen und Hinterhalte machen und so weiter. Ja, das wissen die Israelis auch. Ja? Weil die Hamas gibt ja auch damit an, dass sie das können und hat Videos, wo sie zeigen, wie sie das machen, ne? Dass die irgendwie aus dem Dreck so eine Klappe aufgeht und dann werden die drei Panzer weggesprengt mit so einer kleinen Kommandoeinheit und dann pfeifen die sich wieder in ihren Tunnel und machen wieder Deckel zu. Ne? Also das wissen die. Die sind ja nicht dämlich. Und die haben mit Sicherheit auch einigermaßen Kartensystem von diesem Untergrundding. Ne? Weil wenn die es geschafft haben, irgendwo zu infiltrieren, ne? Mit Spezialeinheiten und nachrichtendienstlichen Dingen und so weiter, dann wissen die, wo die Großteil der Tunnels ist. Ja? Und wenn man dann, wie gesagt, ne, der eine Hamas-Typ hat ja gesagt, also du musst Gas in die Tunnel reinpumpen. Jetzt weiß ich nicht, welches Gas da gut wäre, ne? Aber wenn ich Israel wäre und ich wüsste, dass mein Gegner da drüben zum Großteil in Tunneln lebt, Tunneln, hätte ich mir schon irgendwas überlegt, wie ich da reingehe. Jetzt kann es natürlich sein, ne? Man soll die Dummheit von Leuten nicht überschätzen, dass die Israelis sich tatsächlich nichts überlegt haben, wie man jetzt da unten diese Tunnel ausräuchern könnte. Ja, also zum Beispiel hätte ich, so wie die Ukrainer jetzt Schiffsdrohnen haben, ne, und damit der russischen Schwarzmeerflotte ganz ordentlich Probleme bereiten, hätte ich für die Hamas einen ganzen Haufen ferngesteuerte Autos mit Sprengstoff obendrauf und die würde ich dann da unten in die Tunnels reinfahren lassen. Kamera, Sprengstoff drauf, ne? Fahrzeugdrohnen. Aber nicht die großen bösen mit dem riesen Gewehr drauf, ne? Sondern Handgranatengröße. Weil da unten in so einem Tunnel, ne, da knallt so ein Ding schon ganz ordentlich. Außerdem könntest du sowas auch mit kleinen Gastanks versehen. Ne? Und sagen wir mal so, nachdem die Israelis ja anscheinend auch Atomwaffen haben, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die jetzt die B- und C-Geschichten da denen abgeschworen haben, ne? Weil da unten eine Chemiewaffe rein, ne, schön Sarin versprühen oder sonst irgendwas in den Gängen. Und da gibt's ja sehr hochpotentes Zeug, ne? Da brauchst du nicht viel, ne? So eine kleine Sprühdose auf so einem ferngesteuerten Autoroboterchen, ne? Oder von mir aus auch eine Flugdrohne, die müsste halt durch die Gänge vernünftig durchfliegen können. Aber ich glaube, die sind zu anfällig, ne? Einfach was Kleines mit Rädern oder Ketten, so, was du auch kicken kannst, was aus jeder, wenn es umgefallen ist, trotzdem weiterfahren oder sich wieder flippen kann. Gibt's ja mittlerweile alles. Und dann fährst du da runter, ne? Kameras drauf, wupp, und da haust du da mal 200-300 Stück in die Tunnel rein, ne? Wie so ein Haufen Dackel, die du in Wieselbau reinlässt oder in Fuchsbau. Und dann mal gucken. Du weißt ja auch, wo die Löcher sind, ne? Mal gucken, wo die Ratten aus den Löchern kommen. Oh, und dann Artillerieschlag drauf auf die Löcher. So. Fertig. Und das machst du dann so lange, bis da keine Ratten mehr aus den Löchern kommen. Und dann machst du die ganzen Löcher zu, auch mit dem Artillerieschlag. Oder sprengst sie, ja, mit Kommandos. Und damit deine Kommandosoldaten da auch hinkommen, kann es ja sein, dass du mal mit ein bisschen Muskel außenrum da auch hin musst, paar Panzer und so. Er sagt aber nachher noch was Interessantes, ja, zur Problematik, dass wenn du da alles in Schutt und Asche legst, deine Panzer keine Straßen mehr zum Fahren haben. Ja, da bin ich nicht Panzermann genug, das kann ich nicht beurteilen. Inwieweit das tatsächlich dann der Fall ist oder inwieweit du da diese Straßen auch wieder relativ schnell räumen könntest, kann ich nicht sagen.
Das funktioniert nicht. Wenn die Stadt noch intakt ist, dann hast du von jedem Haus aus, von jedem Gebäude, nehmen wir an, du hast 3-, 4-, 5-stöckige Gebäude, dann hast du meinetwegen 100 Möglichkeiten, mit Scharfschützen zu wirken, Hinterhalt anzulegen. Wenn du dieses Haus bombardierst, dann hast du 10-mal mehr Möglichkeiten, dies zu tun. Du kreierst durch das Bombardieren dieser Häuser, durch dieses Kreieren von Trümmerhaufen, du generierst hier 1000 Möglichkeiten, aus dem Hinterhalt zuzuschlagen.
Also ich bin ja jetzt kein Häuserkämpfer. Ne? So, der Thomas Weyer sagt dann nachher auch noch hier, erste Kompanie, Deuxième Rep, das sind die sich mit Häuserkampf spezialisiert haben. Ja, das heißt, er muss eigentlich wissen, wovon er redet. Was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, wenn du jetzt ein 4-, 5-stöckiges Haus hast, ne, und dort sind die ja teilweise noch höher, dann kannst du ja tatsächlich aus jedem Fenster könntest du einen Scharfschützen, ne, positionieren. Auf dem Dach oben hast du Überblick, ne? Höhe ist wichtig bei der Observation, da kannst du den Gegner beobachten. Gut, kannst du heutzutage mit Drohnen noch viel besser. Aber wenn du das Haus dann zum Einsturz bringst, dann bist du doch erstmal auf Bodenlevel, mehr oder weniger. Ja? Also dann hast du ja schon allein sehr, sehr viel Vorteile eingebüßt, den du durch die Höhe hast, und musst jetzt unten irgendwo aus einem Geröllfeld deinen Scharfschützen positionieren. Ja? Der kann aber auch nur noch in eine Richtung, nämlich da, wo das Loch in deinem Schutthaufen ist, wirken. In einem Haus, wo du auf mehreren Seiten Fenster hast oder wo du auch von einer Seite vom Haus auf die andere Seite dich bewegen kannst, hast du doch viel mehr Optionen. Ja? Also das sage ich jetzt allein aufgrund des Scharfschützenlehrgangs, den ich mal gemacht habe. Ne? Da bin ich ja auch kein Spezialist, aber also mir wäre jetzt ein Hochhaus, abgesehen davon, dass die Gefahr besteht, ne? Da weiß jeder, der Scharfschütze ist im Hochhaus, also spreng mal das Hochhaus weg, dass du als Scharfschütze eine kurze, also relativ schnell den kürzeren ziehst, weil halt tatsächlich eigentlich in der Realität, ja, da keiner fragt, in welchen Häusern dieses halb zerbombten oder halb verfallenen Hauses leben denn vielleicht noch Zivilisten, ja, sondern da heißt, wir werden aus dem oberen Drittel des Hauses mit dem Scharfschützen beschossen, wir können nicht genau ausmachen, wo er ist, weil wenn der nicht doof ist, ja, du hängst nämlich nicht deinen Lauf aus dem Fenster raus, sondern du bist halt 1,5 Meter hinten und hast davor so ein dünnes Tuch gespannt, durch das du durchschießen kannst, durch das du aber nicht durchgucken kannst. Das heißt, du guckst in den Raum rein und siehst nur Schatten, ja, weil das Zimmer halt hinten dunkel ist. So, und da liegt aber schön einer auf seinem schön gebauten Liegebrettchen und alles, ganz bequem mit seinem ganzen Scheiß und hat halt da mal, ne, die ganze Straße oder so auf die nächsten 500, 600 Meter im Blick und im Schussfeld. So, und dann kommt es nämlich ganz schnell, panzerfrei, ja, oberes Drittel des Hauses, bum, bum, 3 Granaten rein, so, und dann stürzt das Ding oben zusammen. So, Problem gelöst. Wie viele Familien da jetzt mit draufgegangen sind, das interessiert in dem Moment niemanden. Ja, und das glaube ich auch nicht, dass das die Fremdenlegion interessiert oder interessiert hat. Ja, ich war nicht da, aber ich weiß, die Amerikaner interessiert es nicht. Es gibt genug Videos, ja, die werden von aus dem Haus da hinten beschossen, ja, entweder eine Hellfire rein aus dem Hubschrauber oder irgendwie eine schultergestützte Rakete, wupp da rein, bumm, Haus stürzt zusammen, alle jubeln, alles klar, weiterfahren. So, ob da noch Zivilisten in dem Haus waren, da guckt keiner nach. Da kommt Feuer aus dem Haus, das Feuer ist feindlich und dann heißt, das ist nach Genfer Konvention abgesegnet, wenn in einem Zivilgebäude militärische Ziele sind, die den Kollateralschaden, wie er es so schön nennt, also rechtfertigen, ne? Also angemessen sind, wobei das nirgends definiert ist, ne? Es ist frei Schnauze oder was der Richter später sagt. Das muss ja nicht das Gleiche sein, was du entschieden hast hier vor Ort. Dann war es ja okay, was du gemacht hast. So. Ja. Also von daher, dieses Ding, dass du anstatt 100 gute Schussmöglichkeiten auf einmal 1000 hast, nur weil du jetzt ein Geröllfeld da draus gemacht hast. Ich möchte wissen, wie er sich das gedacht hat. Ne? Also 10-mal so viele. Ich würde sagen, du hast dann vielleicht, wenn du davor 100 hattest, hast du danach noch 10. Also vielleicht ein Zehntel der Verstecke, die sind aber viel besser getarnt. So würde ich sagen, macht das Sinn, das so zu formulieren. Ja, dann findest du den Typen vielleicht nicht, weil er einfach irgendwo mitten in einem Schuttfeld gefühlt liegt, wo halt irgendwo eine kleine Höhle ist, ein kleines Loch ist und da hinten ist noch ein halber Raum. Ja. Aber der hat halt auch nur ein Sichtfenster von so. Und er kann nicht noch mal nach links und mal nach rechts oder mal nach sonst wohin schießen. Ne? Und wenn du weißt, aus diesem Geröllfeld, ja, da liegt irgendwo einer, ja, dann gibt's halt mal einen Artillerieschlag drauf. Oder eine 500-Kilo-Bombe. Weil da wohnt ja jetzt keiner mehr. Ja? Da kannst du ja auch schön nachfeuern. Ist übrigens auch ein bisschen so die Idee, die mir da so kommt. Wenn da mal nichts mehr steht, ja, und wenn die eben gesagt haben, pass auf, alle Zivilisten sollen hier evakuieren. Und die es nicht tun, die haben halt leider Pech gehabt, ja, weil was wir machen jetzt eine Freifeuerzone. Alles, was sich bewegt, ist Feind oder Unterstützer des Feindes. Und dann schickst du ein paar Drohnen hoch, die permanent oben sind mit Hitze-Wärmebildgerät und gucken. Und alles, was sich da unten bewegt, was mal den Tunnel verlässt, wird halt platt gemacht. Ja, das ist halt dann scheiße für Zivilisten, die da noch sind. Ganz klar. Aber dann kannst du Leute reinschicken, ne, die halt auch mal Tunneleingänge suchen und dann unten mit den, ne, Fahrzeugen mit Zeugs drauf, ein paar Drohnen rein und das Ding von innen ausräuchern. Und die ganze Zeit guckst du oben und guckst, geht irgendwo ein Loch aus und kommen Leute raus. Ne? Und wenn da Leute rauskommen, kannst du dir fast sicher sein, dass dein Dackel die rausgetrieben hat. Und dann sprengst du die halt auch weg. Weil du musst ja dann nicht mehr auf Kollateralschaden achten. Wenn du einmal sagst, ne, ist der Ruf mal ruiniert, bombt sich's richtig ungeniert. Die andere Frage ist, inwieweit das halt Israel nach diesem Konflikt hilft, ne? Wenn praktisch keiner mehr was mit denen zu tun haben will. Aufgrund der Dinge, die sich dann da geleistet haben, weil sie gesagt haben, ja, das ist für uns jetzt aber halt so notwendig.
Annahme. Wäre ich einer dieser Bad Boys, wäre ich einer dieser Terroristen, dann hätte ich eine Bodenoffensive natürlich mit einkalkuliert. Ich würde wissen, dass diese Bodenoffensive kommen wird. Wisst ihr, was meine Taktik wäre, um den Angreifer in Schach zu halten? Ja, vielleicht sogar vernichtend zu schlagen? Sobald er mit seinen Truppen reinkommt in meine Stadt, ich hätte mich auf eine Art und Weise vorbereitet, die der Guerilla-Taktik entspricht. Guerilla-Taktik. Überall um die Stadt herum, auf den Zufahrtswegen und in der Stadt, Löcher graben. Löcher, die untereinander durch ein Tunnelsystem verbunden sind. In diesen Löchern Dreimann-Teams. Jeder von diesen drei Männern hat 2 oder 3 RPG 7, Panzerfäuste, Handgranaten, Schnellfeuerwaffen, sehr viel Munition, Nahrung, Wasser. Und wenn diese Truppen der Angreifer in meine Stadt kommen, vorbeifahren, vielleicht ganz nahe an mir vorbeifahren, herauskommen aus dieser Deckung, aus diesem Loch, Panzerfäuste abfeuern, Handgranaten werfen, Maschinengewehre abfeuern und in die Tunnelsysteme verschwinden. Du hast 1000 solcher Resistenzen. Das heißt, du hättest 1000 Möglichkeiten, den Angreifer in Schach zu halten. Wohlweislich hätte ich diese Löcher, diese 1000 Löcher, diese 1000 Resistenzien gegraben an Orten, Zufahrtswegen, Straßen, Höfen, Bahnhöfen, Stationen, Trainstation, was weiß ich, von denen ich weiß, das würde vorher ein flächendeckendes Bombardement stattfinden, dass sie eben nicht von den Trümmern der zusammenfallenden Häuser begraben werden. Flächendeckende Bombardements verhindern auch, dass Panzer oder Panzerspähwägen die großen Hauptadern, die Verkehrswege benutzen.
So, na, ist natürlich clever, weil es ist ja blöd, wenn deine schön gegrabenen Ausgänge dann von dem Haus verschüttet werden, das oben drüber stand. Also soweit macht das schon Sinn. Er muss dann natürlich bedenken, ja, dass wenn diese ganzen Ausgänge irgendwo auf offenem Feld sind, die natürlich relativ leicht aufklärbar sind und dann halt auch relativ leicht gezielt sprengbar sind. Und vor allem hier, wenn die Leute halt da rausgesprungen kommen aus ihrem Loch und den Angriff starten, ne, auf die Trupps, die da vorbeilaufen, dann wird er ja erstens mal zurückgeschossen. Ne? Zweitens werden Panzer immer von Infanterie geschützt. Ne? Das müsste er eigentlich wissen als alter Soldat. Das heißt, da stehen da nicht nur irgendwie 3, 4 Panzer rum, die du mit deinen Panzerfäusten abschießt und die Panzer machen nichts, sondern da stehen halt 20 Infanteristen drumrum. Und dann musst du gucken, ne, ob du nicht dein Loch aufmachst und dann erstmal hier ein Feuerstoß kommt, bevor du aus deinem Loch rausgekrabbelt kommst. Gehe ich jetzt mal nicht von aus, die werden das schon clever machen und erstmal spicken oder irgendwie einen Kuckroch haben oder irgendwie was, ne, damit sie sehen, ja, das Loch können wir jetzt aufmachen. Aber das Loch ist ja dann auch aufgeklärt. So, jetzt verschwinden die wieder in das Loch. Die haben da oben ja nicht alles tot gemacht. Ja, so, und dann könnte der Gegner natürlich, ne, wieder mal die elektronischen Dackel reinlassen. Oh, Und dann guckst du mal, nachdem da ja alle Tunnel miteinander verbunden sind, guckst du mal, wie weit du kommst mit so ein paar Dackeldrohnen mit Gas oder mit Sprengkörpern dran. Und dann ist halt die Frage, ja, dann brauchen die gegen das erstmal ein Gegensystem, dass die Dackel irgendwo nicht weiterkommen. Muss man natürlich mal gucken, ne? Weil es muss halt dann schon was sein, was überstufen kann. Aber da gibt es ja auch Konstruktionen, die dann sogar Treppen hoch mit Ketten und so, die sich da so hoch marschieren könnten. Also, wie gesagt, das ist immer die Frage, ob sich Israel da jetzt schon was im Vorfeld ausgedacht hat, weil das Ding mit den Tunneln ist ja jetzt schon jahrelang bekannt. 15 Jahre oder so, seit die Hamas da unten halt ist, graben die Tunnel. Wenn Israel da geschlafen hat, wird es schwierig, weil dann müssen sie es wie im Vietnamkrieg machen. Ne? Dann kommt der Kleinste mit einer Stablampe. Gut, der hat vielleicht ein Nachtsichtgerät und einer 45er mit Schalldämpfer oder so. Ja? Und dann heißt es, lo, Tunnelratten, ab, ab. So, schauen wir weiter.
Nutzen können. Denn die sind teilweise vergraben unter dem Schutt, unter den Trümmern der Häuser. Das heißt, wenn die Infanterie vorrückt, haben sie teilweise oder stellenweise keine direkte Unterstützung, keine direkte Feuerunterstützung der Panzer. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ich alter Soldat bin. Ich war 15 Jahre in Dösimrep bei den Fallschirmjägern der Fremdenlegion. Und meine Kompanie war die erste Kompanie des Dösimrep. Und unsere Domäne, unsere Kampfdomäne war der Nachtkampf und der Ort- und Häuserkampf. Wenn du da rein musst mit deinen Jungs in bebautes Gebiet, in die Orte und in die Häuser, dann ist das ein brutaler Krieg. Wenn du aber rein musst in einen Trümmerhaufen, wo du nicht weißt, wo der Feind sich verschanzt hat, dann ist das eine Mission impossible. Dann gehst du da rein und du weißt vorher schon, dass du 50% Chancen hast, 50% deiner Leute vielleicht wieder nach Hause zu bringen. Und 50%, die bleiben mit ihrer Nase im Dreck. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn unser Anspruch ist es, alle wieder heilen nach Hause zu bringen. Das heißt, die angewandte Taktik der flächenden Bombardements stelle ich als Militär in Zweifel, weil sie nicht gut ist. Einmal aus Gründen der Effizienz. Du hast einen Auftrag, du hast ein Ziel. Dieses Ziel kannst du nicht, oder diese Mission kann nicht erfüllt werden, aus genannten Gründen. Und zweitens, weil diese flächendeckenden Bombardements zu viel Collateral Damage herbeiführen. Und das ist nicht angesagt. Wir kämpfen auf Augenhöhe. Die springen zu dritt aus ihren Löchern, greifen einen Panzer an, vernichten ihn und verflüchtigen sich wieder in die Ritzen, Spalten, Öffnungen, kreiert durch diese Bombardements. Das dauert ein paar Sekunden. Wenn du in diesen Trümmern eine gut koordinierte Guerillataktik anwendest, dann kommt da keiner rein. Und wenn er reinkommt, kommt er nicht mehr raus. Deswegen, ich sage immer, kein Bombardement. Reingehen mit Spezialeinheiten, gut informiert. Viele, viele, viele kleine Einheiten. Männer, die es gewohnt sind zu kämpfen, die gut trainiert sind, die das öfter schon gemacht haben. Den Feind aufspüren, rausholen und hurra die Gams aus Kursi.
Ja, also, er hat ja mit dem Flächenbombardement nicht Unrecht, dass das nicht unbedingt zielführend ist, je nachdem, was das Ziel halt ist. Ja? Also, man kann jetzt natürlich spekulieren, ob die Israelis eigentlich zum Ziel haben, mal sowieso da unten alles platt zu machen. Aber dann hätten sie ja jetzt auch schon, sag ich mal, Vollgas alles platt machen können. Ne? Und sie greifen ja bisher noch sehr gezielt an. Und dann die Tatsache einfach zu sagen, ja, da muss man einfach ganz viele super trainierte Spezialeinheiten haben, die das schon 100-mal gemacht haben. Ja? Und dann geht man da rein und hat sich die Infos vorher geholt durch die ganze Aufklärung und dann holt man die alle einzeln raus. Ne? So, ja. Es ist so ein bisschen Wunschschlossdenken, ne? So Prinzessin, Einhorn und so. Weil wenn es so einfach wäre, würden sie es ja machen. Ja? Also wenn sie die Wahl hätten, er redet ja jetzt nicht über den Konflikt, ne? Aber ich rede über den Konflikt. So, Wenn sie es jetzt in diesem Konflikt die Möglichkeit hätten, das zu machen, würden sie es machen. Aber ich denke auch anhand der Menge der Raketen, die da eben abgeschossen worden sind und anhand der potenziellen Reserven an Raketen, die noch haben, haben die sich jetzt vielleicht auch gesagt, jetzt pass mal auf, wir erledigen jetzt jede bekannte, jeden bekannten Lagerpunkt von solchen Waffen und jede erkannte Abschussstelle. Oh, und die sind halt nun mal in Privathäusern und Kindergärten und Krankenhäusern, was weiß ich was, ne? Weil, wenn ihr euch mal in die Lage der Hamas versetzt, ja, und so denkt wie die, würdet ihr das ja auch so machen wahrscheinlich. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch so gemacht ist, ne, wie es die Israelis ja auch sagen, halt doch relativ hoch. Weil die halt nicht dem Thomas zugehört haben und gesagt haben, oh, wir müssen auf Augenhöhe kämpfen, sonst sind wir keine richtigen Soldaten. Ja. Dann verlieren wir aber. Ja. Doof. Weil gewinnen wollen wir schon eigentlich schon. Ja. Ja, also. Im Prinzip, was mich an seiner Aussage hauptsächlich gestört hat, ist diese paar Dinger, die er mit so absoluter Gewissheit und da gibt's keinen Millimeter abweichen, ansonsten ist man halt scheiße. Ja, so. Wo er eigentlich wissen muss, das geht so nicht. Das ging auch früher nicht so. Das ging in keinem Krieg so. Ja. Am Ende des Krieges werden immer die Kriegsgeschichten erzählt, ja, von den Piloten, die sich dann gegenseitig gegrüßt haben. Und wenn dem einen sein Maschinengewehr nicht funktioniert hat, dann hat der andere ihn nicht abgeschossen, weil es war ja zu dem Zeitpunkt dann nicht fair. Ja, ja, sowas hat es mit Sicherheit auch mal gegeben. Ja. Andererseits, ne? Also die meisten Aces, die viele Jagdflieger mit den meisten Abschüssen sagen halt, ja, ich wusste halt, wo der Feind kam und bin dann von hinten aus der Sonne gekommen. Das heißt, sie haben mich überhaupt nicht gesehen, da habe ich sie schon abgeschossen gehabt, weil ich bin ja nicht blöd. Und lass mich da auf einen Dogfight ein, ja, Flieger gegen Flieger, da ziehe ich irgendwann mal bestimmt auch den kürzeren. Habe ich keinen Bock drauf. Ja? Ich will ja Abschüsse machen, das ist ja der Sinn im Krieg. Also greife ich ihn aus einer Richtung an, aus der er mich nicht sieht. Ja, so viel zur Fairness. Unter diesen ritterlichen, ne, Soldaten, ja, wo man eigentlich sagt, hey, die Jagdflieger damals, das war ja noch, also die waren noch, ne, am ehesten ritterlich und so weiter. Selbst bei denen ist die Taktik einfach so, dass du dem anderen keine Chance gibst erstmal. Weil, warum? Na? Ich sag's mal so, es gab schon Leute, die dem anderen eine Chance gegeben haben, die sind aber wahrscheinlich weder besonders erfolgreich noch besonders alt geworden in dem Beruf. Und die es geworden sind, das waren die gesagt haben, nö, komm aus der Sonne, von hinten rechts oben. Und das Erste, was er merkt, ne, wie im Messerkampf, das Erste, was du merkst, dass der andere ein Messer hat, ist, wenn er es wieder rauszieht. Und so haben die das da auch gemacht. Ja? Das hat jetzt nichts mit dem Konflikt in Nahost zu tun. Also nur peripher mit der Ehre und dem auf Augenhöhe kämpfen. Ne? Ja. Vielen Dank dafür, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Wie am Anfang angekündigt, wenn ihr jetzt Kommentare loswerden wollt, dann haut die gerne unten rein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht auf meine Patreon-Seite. Den Link findet ihr unten. Direkt über Patreon funktioniert es meistens nicht. Da bin ich irgendwie nicht auffindbar. Wahrscheinlich bin ich zu geheim. Und ihr müsst auch keinen Beitrag zahlen, weil Patreon jetzt auch eine kostenlose Mitgliedschaft anbietet. Sprich, ihr kommt wenigstens auf meine Mitgliederliste und müsst nichts zahlen. Und wenn ich Infos raushau für die Patreon-Leute, kriegt ihr diese Infos auch. Ganz umsonst und unverbindlich. Wer mich natürlich auf Patreon unterstützen will und dann Zugang haben will zu den Videos zum Messer, Pistole und jetzt demnächst dann auch taktisches Schießen, der darf natürlich gerne ein bisschen höher einsteigen und mir was zukommen lassen. So, ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like, Abo für den Kanal und so weiter. Und natürlich besonders, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt an Leute, die der Scheiß, den ich hier mache, vielleicht auch interessieren könnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Mike. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.